Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute zu sehr später Stunde eine Frau mit einer, wie ich finde, wirklich faszinierenden Lebensgeschichte begrüßen. Faszinierend auch deshalb, weil es sie in der Spitzenpolitik von heute leider, muss man sagen, kaum noch gibt. Vater Busfahrer, Mutter Hausfrau, aufgewachsen mit 5 Geschwistern, glaube ich, 3 Mädchen, 2 Jungs, Fußballerin, nicht nur das, sondern auch gelernte Schweißerin, die mal mit einem wirklich guten Satz, wie ich finde, auf den Punkt gebracht hat, was es für ein Kind bedeutet, in ärmlichen, muss man sagen, Verhältnissen aufzuwachsen. Mir war früh klar, sagt sie, wenn du raus möchtest aus diesem Milieu, in dem du immer die falschen Turnschuhe und immer die falschen Klamotten trägst, dann schaffst du das nur, wenn du möglichst früh dein eigenes Geld verdienst. Hat sich dann hochgearbeitet von der Bürogehilfin bei den Duisburger Stadtwerken, bei der Verkehrsgesellschaft genau. Zur Ökonomin für Personalmanagement und dann hoch bis ins zweithöchste Amt dieses Landes, das der Bundestagspräsidentin. Und der schöne Satz dazu lautet, ich sage Jugendlichen, die es nicht so einfach haben im Leben immer, habt Träume, aber rechnet damit, dass ihr ein paar Umwege gehen müsst. Das finde ich schön. Herzlich willkommen, Bärbel Baas. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind.
Freut mich sehr.
Zweithöchstes Amt im Staat. Formal stehen Sie über dem Bundeskanzler.
Das stimmt.
Respekt. Wir haben heute, Frau Baas, Fußballabend hier im ZDF, Champions League Abend im ZDF. Und ich habe erst in der Beschäftigung mit Ihrer Biografie erfahren, Sie haben 30 Jahre selbst Fußball gespielt. Da sehen wir Sie auch. Ja. Welche Position?
Also ich habe mal als Rechtsaußen angefangen und später Libero. Ich habe dann hinten alles weggeräumt.
Ausputzer.
Ausputzer.
Okay, verstehe.
Die Position gibt es ja heute so nicht mehr.
Ja, genau. Mir hat sie gefallen. Die Position der Bundestagspräsidentin übertragen auf den Fußball. Was wäre das? Was würden Sie sagen?
Ja, es ist schon so ein, wie soll man sagen, eine Teamspielerin am An. Aber sie muss auch so ein bisschen wie so ein Bundestrainer ein bisschen aufpassen.
Also ein Sechser oder was wäre es dann?
Ja, kann man sagen.
Ja. Mhm. Und was ist der Kanzler?
Der Kanzler? Also den kontrollieren wir ja als Parlament. Also
weiß er das?
Das weiß er manchmal nicht. Also insofern ist das eine Aufgabe. Ich weiß gar nicht, welche Position er hat.
Der Kanzler ist eigentlich ein Stürmer, oder nicht?
Ja.
Mittelstürmer, mindestens immer vorne
mindestens
mit dabei.
Sollte er die genau. Tore machen.
Genau. Aber auch entscheidende Mittelstürmer werden gelegentlich ausgewechselt, wie wir jetzt erfahren haben. Wie kalt hat sie dieses Ampelauserwischt, um jetzt mal politisch zu werden?
Also ganz kalt nicht. Also wir haben schon alle gespürt über die letzten Monate, da ist zumindest bis zum Haushalt. Ich habe eigentlich eher zur Bereinigungssitzung damit gerechnet, dass wir den Haushalt nicht mehr gemeinsam hinbekommen und dass es dann zu einem Aus der Koalition kommt, dass es dann eine Woche vorher war. Also es war schon, man konnte dran fühlen, es war anstrengend, 3 Jahre lang anstrengend.
3 Jahre anstrengend, eine Quälerei.
3 Jahre anstrengend.
Sind Sie, oder anders, wie froh sind Sie, dass es vorbei ist?
Also froh bin ich nicht, weil die Herausforderungen sind, glaube ich, nach wie vor groß. Mhm. Und insofern hätte ich mir gewünscht, dass diese Koalition, so wie sie gestartet ist, sich zusammenrauft und die Herausforderungen tatsächlich auch angeht. Mhm. Dass das jetzt auseinanderbricht mit einem vorgezogenen Wahl, gefällt mir nicht. Aber auf der anderen Seite gab es auch, gebe ich offen zu, eine gewisse Erleichterung, dass es jetzt zu Ende geht und wir bei Neuwahlen vielleicht einen Neustart noch mal machen können.
Warum Erleichterung? Die Vokabel fällt hier tatsächlich öfter. Und ich denke immer, also klar ist es belastend, ich verstehe das alles, ja, wenn man die Regierungsverantwortung in einem Land übernimmt. Aber man will das ja in dem Moment auch. Und eine politische Karriere läuft so lange auf diesen Moment zu. Und dann passiert es endlich. Und dann bist du da und kannst gestalten und sozusagen das an Ideen umsetzen, was du dir jahrelang überlegt hast. Und trotzdem sitzen die jetzt hier und sagen, ich bin erleichtert, froh, dass es vorbei ist.
Ja, weil es wirklich, also nicht nur die Anstrengung war, sondern ich habe ja auch im März 23 schon einen sogenannten blauen Brief an dieses Kabinett oder an den Kanzler geschrieben. Mhm. Weil es auch darum ging, wie mit dem Parlament umgegangen worden ist. Also es gab erst in kurz vor Toreschluss, sage ich mal, eine Vereinbarung und dann sollten die Gesetze mal eben schnell durchs Parlament. Und das habe ich für falsch gehalten. Wir haben uns auch nicht die Zeit genommen, anständig zu beraten mit Sachverständigen.
Zum Beispiel?
Also allein dieses Heizungsgesetz ist ja ein ein Beispiel. Ja. Es gab erst kurz vor Toreschluss, sage ich mal, so eine Einigung im Kabinett. Und man vergisst immer, das Kabinett, wenn das Kabinett was beschlossen hat, ist das Gesetz noch lange nicht beschlossen.
Richtig, muss erst durchs Parlament.
Das muss erst mal durchs Parlament. Und da auch Abgeordnete müssen Zeit haben, ein solches Gesetzeswerk zu durchdringen und dann anschließend auch anständig beraten zu können. Das heißt, wir haben bestimmte Prozesse, wir haben Sachverständige, ja, alle haben sich beschwert.
Wie viel Zeit hatten Sie dafür, für das Heizungsgesetz?
Ganz wenig. Ich meine, der Abgeordnete Heilmann ist ja auch vor Gericht gezogen mit einem Eilverfahren und hat die Beratung, wie ich finde, zu Recht auch ausgebremst.
CDU-Mann, ne?
Ja, aber ich habe auch vorher schon davor gewarnt, weil ich gesagt habe, ihr könnt die Prozesse hier im Parlament nicht außer Kraft setzen. Wir Abgeordneten müssen, altes Strucksches Gesetz des Fraktionsvorsitzenden der SPD, Peter Struck, der immer gesagt hat, ein Gesetz, wie es reinkommt, wird auf jeden Fall verändert durch die Abgeordneten und wird anders aus dem Parlament wieder rauskommen. Und genau, dafür brauchen wir Zeit. Beratungszeit. Wir müssen Anhörungen durchführen mit Sachverständigen. Und das ist alles immer schnell, schnell, schnell. Und insofern habe ich das relativ schnell kritisiert. Alle haben Besserung gelobt. Und trotzdem war es immer wieder so, die Gesetze immer sehr schnell durchs Parlament. Und das kann man mal machen.
In
Krisensituationen.
Wenn die Hütte
brennt. Muss ein Parlament auch schnell sein.
Ja.
Und das kann es auch. Aber es ist kein Dauerzustand.
Das ist interessant, wie Sie das. Das war mir so nicht klar, dass das dieser Dauerzustand
war. Es war fast gefühlt ein Dauerzustand.
Haben Sie mit Ihrem SPD-Kanzler dann darüber gesprochen?
Selbstverständlich. Und alle haben ja am Ende auch immer wieder alle 14 Tage Besserung gelobt. Und dann war es aber wieder so, dass es kurz vor knapp war. Und daran merkte man einfach, dass es in dieser Koalition schwierig war, eine Einigung zu finden. Und deshalb gab es so eine gewisse Erleichterung, weil alle gesagt haben, es ist einfach sehr, sehr anstrengend. Keiner will irgendwas an Position aufgeben. Und wir finden keinen Kompromiss.
Nur mal handwerklich. Das ist ja dann, was Sie beschreiben, ist ja schlechtes politisches Handwerk.
Nee, das will ich nicht sagen.
Am Ende nicht im Sinne von, dass sie es nicht können. Aber wenn es doch um so fundamentale Dinge geht, die in das Leben von Millionen Menschen dann eingreifen, dann muss man doch sorgfältig sein, muss man sich doch Zeit nehmen.
Ja, ich verstehe ja auch, das Kabinett hat ja lange gebraucht, um sich zu einigen. Die haben sehr viel Zeit gehabt. Dann, als die Einigung stand, wollten sie, dass das Parlament auch schnell entscheidet. Mhm. Aber wir sind selbstbewusste Abgeordnete. Wir nicken ja nicht einfach nur irgendein Gesetz ab, sondern wir nehmen uns dafür Zeit. Und das ist auch richtig so. Und wir kommen mit unseren Themen aus den Wahlkreisen, bringen Veränderungen, Verbesserungen mit rein. Dafür brauchen wir Zeit. Diskussionen, Fachausschüsse müssen tagen, es gibt Anhörungen. So, und das kann man nicht abkürzen. Also wenn ich gestehe dem Kabinett zu, sie haben lange gebraucht, sich zu einigen und wollen es dann auch schnell beschließen lassen vom Parlament. Mhm. Aber wir haben eben auch unsere Arbeitsweise und die darf man nicht außer Kraft
setzen. Das heißt, man kriegt dann hunderte Seiten und in ein paar Stunden sollst du die verstanden, durchdrungen haben.
Und noch viele Änderungsanträge. Es waren ja auch zum Teil manchmal 70 Änderungsanträge. Die
über
man
Nacht
ja auch
quasi.
Manchmal leider auch über Nacht. Fristen wurden nicht eingehalten und da verstehe ich die Abgeordneten, die sagen, so geht das nicht. Und ich bin diejenige als Präsidentin, die dann auch den Finger in die Wunde legen muss und sagen muss, in der Tat haben wir parlamentarische Abläufe, die eben auch funktionieren müssen.
Ja, deswegen, jetzt verstehe ich, weil es ja eigentlich ein irrer Satz, wenn Sie sagen, ich fand es gut, dass der Heilmann, CDU-Mann, dass der geklagt hat gegen meinen eigenen SPD-Kanzler in dem Fall.
Ob ich es gut fand, weiß ich nicht. Ich habe davor gewarnt. Er hat es dann gemacht. Und er hat ja auch, also in der Sache ist noch nicht entschieden, aber zumindest ist damals dieser Zeitplan außer Kraft gesetzt worden. Inhaltlich weiß ich nicht, ob er inhaltlich damit durchkommt, weil wir schon sehr viele Rechte als Parlament haben, zu sagen, wir können auch etwas kurzfristig entscheiden. Aber insofern habe ich davor gewarnt und es ist dann trotzdem eingetreten. Und insofern war es ein heilsamer, sag mal, Schuss vor dem Bug, wie ich immer sagen würde, dass wir sagen, wir können jetzt nicht jedes Gesetzgebungsverfahren so abkürzen.
Das, wenn wir die drei von der Zankstelle da hinten gerade sehen, wie haben Sie das wahrgenommen, Frau Baas? Da stellt sich auch die Frage nach der Verantwortung. Sie reden viel über Demokratie, über den Glaubwürdigkeitsverlust auch von Politik. Darum geht es ja auch. Und das ist ja auch ein Teil des Problems, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das haben wir auch in Amerika gesehen. Wie nehmen Sie das wahr? Hat der Kanzler in dem Fall mit diesem Schritt nach vorne zu gehen und so brachial mit sehr drastischen Worten auf den einen Koalitionspartner zu sagen, die waren's, die von der FDP. Ich weiß nicht, waren die hier von der FDP. War das in Ordnung, das so zu machen?
ich stecke da ja nicht in diesen drei Herren drin, dass ja. ich insofern nicht weiß, was da so über Wochen vorgegangen ist. Aber mein Empfinden von außen war einfach, dass, und man kann es ja jetzt auch nachlesen, dass die FDP scheinbar längere Pläne schon hatte, aus dieser Koalition auszusteigen. Ob das alles stimmt, weiß ich nicht. Aber man kann es ja nachlesen.
Haben Sie das gespürt im Bundestag? Frau Merkel hat neulich, glaube ich, ja. die Frage gesagt, wie sie das finde, sagt Männer halt. Ist das ein Ego-Thema, über das wir hier reden?
Also ich glaube, viele Frauen haben an der Stelle kurz genickt, aber...
Sie auch?
Ich habe auch kurz genickt, nein.
Ja oder nein?
Ja doch, ich habe auch kurz genickt.
Okay.
Es ist schon so, weil ja. Es ist einfach so, dass, glaube ich, die Schwierigkeit war, das habe ich vorhin ausgedrückt, vor allen Dingen für eine FDP, wofür ich Verständnis habe, wenn ich unter 5% rutsche und die FDP ist schon mal aus dem Bundestag herausgeflogen und nicht mehr wiedergewählt worden. Mhm. Also, dass sie um ihre Existenz als Partei kämpft, kann ich nachvollziehen. Ja. Aber die drei haben in einer Koalition die Herausforderung angenommen, dieses Land zu führen. Und das wurde wohl zunehmend schwierig. Ich war nicht dabei, ich kann das nur von außen sehen. Und dass am Ende der Kanzler, der lange versucht hat, diese Koalition zusammenzuhalten, am Ende irgendwann gesagt hat, es geht nicht mehr weiter und ich muss jetzt hier einen Schlussstrich ziehen, kann ich nachvollziehen. Aber wie gesagt, was dann im Vorfeld passiert ist...
Jemand, der empfindsam ist, der Antennen hat.
Also ich bin viel auch im Parlament unterwegs. Ich rede mit vielen Abgeordneten. Natürlich hört man Stimmung, man kriegt viel mit. Wobei natürlich nur von Abgeordneten selbst, die an den ein oder anderen Besprechungen ihrer eigenen Parteifraktion teilnehmen. Man kriegt das schon mit. Und ich kriege auch aus meiner Fraktion natürlich mit, wie anstrengend es war, überhaupt ein Gesetz. Wir haben Berichterstatter, das heißt Abgeordnete, die für bestimmte Themen zuständig sind. Wie mühselig es war, eine Einigung zu erzielen mit drei Partnern. Ich meine, es ist natürlich auch was Besonderes. Es waren diesmal drei unterschiedliche, sehr unterschiedliche Parteien zusammen. Und die sind am Ende gescheitert, muss man sagen.
So, das ist ein total guter Punkt. Sie sagen, die sind gescheitert. Und nochmal, Stichwort Glaubwürdigkeit. Wenn wir das mal einen Moment im Hinterkopf behalten, auch die Frage nach der Verantwortung. Wenn man so scheitert, wenn man das Ding so gegen die Wand fährt, aus unterschiedlichsten Gründen, Sie haben es gerade dargelegt und jetzt gar nicht auf jemand Bestimmten zeigend, und auch sozusagen mit Bedenken, dass die Situation insgesamt sehr, sehr herausfordernd gerade ist. Dennoch, wenn man so scheitert, kann man sich dann hinstellen und sagen, okay, jetzt sind wir gescheitert. Und wenig später sagt man, huch, da bin ich wieder. Und übrigens, ich tue es fürs Land. Und sagt, ich bewerbe mich jetzt ein weiteres Mal, wählt mich bitte.
Sind ja nicht als, vielleicht so, wie soll ich das ausdrücken, vielleicht nicht als Menschen gescheitert, aber natürlich können sie ihre Politik ja vielleicht in einer anderen Konstellation ja besser
aber umsetzen. Beschädigt das die Glaubwürdigkeit von Politik? Das ist ja mein Punkt. Also die Wähler haben doch das Gefühl, die haben es jetzt nicht hingekriegt zusammen, um es mal ganz
Konstellation
zu sagen. Hat nicht geklappt.
Hat nicht geklappt, ja.
Aber für jeden im privaten Leben hat es eine Konsequenz, wenn etwas nicht funktioniert. Immer. Hat immer eine Konsequenz, eine harte Konsequenz zum Teil. In dem Fall hat man das Gefühl, wo ist die Konsequenz?
Die Konsequenz ist,
dass diese Ampel dieselben Personen wieder machen.
Ja, die Konsequenz ist ja, dass diese Ampel gescheitert ist und wir jetzt eine Neuwahl haben. Und die drei bewerben sich jetzt erneut oder zumindest zwei davon als Kanzlerkandidaten.
Aber zu Recht.
Das ist nicht meine persönliche Entscheidung. Das ist ja, der Kanzler sagt, ich habe eine Verantwortung übernommen, die würde ich gerne weiterführen. Und genauso sagt Habeck, ich habe hier eine Verantwortung, ich habe ein Ziel, ich habe die Herausforderung dieser Klimatransformation, die will ich weiterführen. Also inhaltlich kann ich das nachvollziehen. Dass vielleicht die Bürgerinnen und Bürger sagen, wie kann das sein? Das kann ich nachvollziehen. Aber dass die, die sagen, ich bin ja mit meinen, was ich politisch umsetzen wollte, noch nicht am Ende, sondern ich habe ja noch Ziele und ich will für dieses Land die Verantwortung übernehmen und will in eine andere Richtung. Ja. Also ich kann das menschlich nachvollziehen und natürlich nehme ich auch beiden ab, dass sie Ziele haben. Ob das in einer Konstellation dann erfolgreich ist, wird man sehen. In dieser Konstellation war es auf jeden Fall am Ende nicht erfolgreich.
Nochmal, muss man dann nicht sagen, auch als Partei, weil es eben um mehr geht und nicht um persönliche Schicksale und nicht um persönliche Befindlichkeiten, muss man dann nicht sagen, nee, dann haben wir auch Lernen zum Beispiel aus dem Debakel in Amerika gerade, wo auch eine demokratische Partei das ganze Ding völlig falsch eingeschätzt hat. Und am Ende sind diese zwei Herrschaften sozusagen das Beste, was Amerika zu bieten hat. Und ich war dort im Mai und im Juni unterwegs. Und das war das, was ich am häufigsten gehört habe. Die Leute sagten, wissen Sie, über die Frage, ob ich Trump oder Biden wähle, machen wir uns gar keine großen Gedanken. Wir finden die beide als politisches Angebot komplett ungenügend. Und das große Drama ist, dass wir kein anderes Angebot haben.
Was mich stört, ist immer diese Fokussierung auf diese einzelne Person.
Das Gut, aber die stehen da.
Ja, die natürlich. Aber dahinter stecken ja Parteien, Programme, Menschen, die natürlich für ihre Ziele kämpfen. Und bedauerlicherweise ist immer, natürlich steht das auch mit Köpfen. Beides gehört auch zusammen. Es muss glaubwürdig sein. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was die Herausforderung ist, dass das Programm, die Ziele, die man hat mit dem jeweiligen Kopf, der dafür wirbt, natürlich irgendwie zusammenpassen müssen. Weil das merken Menschen auch relativ schnell, wenn es nicht glaubwürdig ist. Ich glaube aber, ich nehme sowohl den dreien ab, dass sie für ihre Parteiprogrammatik glaubhaft stehen. So, und insofern können sie auch kandidieren, ob die Wählerinnen und Wähler am Ende dann für den einen oder anderen mehrheitlich entscheiden, werden wir dann sehen.
Wie haben Sie das Hickhack in Ihrer eigenen Partei, fragt Sie jetzt als Sozialdemokratin, wahrgenommen um die Frage der Kanzlerkandidatur? Da sehen wir die beiden.
Ja, ich glaube, das war für alle.
Einmal räuspern, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ich sag noch mal was, dann können Sie noch mal nachdenken.
Nein, ich glaube, das war für alle kein erfolgreicher Prozess, dass das so lange gedauert hat. Also wir hätten vielleicht schon früher auch entscheiden müssen, wer denn von beiden jetzt der Kanzlerkandidat ist für die SPD. Und der Kanzler hat, er hat 21 etwas geschafft. Sonst wäre ich heute nicht im Amt als Sozialdemokratin, als Bundestagspräsident. Er hat es erfolgreich geschafft. Und ihm jetzt die Chance zu geben, nach dieser Konstellation, die nicht geglückt ist, mit unseren Zielen, die wir haben, nochmal zu starten, finde ich, hätten wir früher entscheiden sollen.
Das war eine lange Grummel, Debatte. Das Geraune in Ihrer eigenen Partei, haben Sie auch mitgegrummelt oder?
Ich habe mich da rausgehalten, geschickterweise. Ich habe mich nicht öffentlich geäußert. Natürlich gab es viele Gespräche und Ende...
Wenn Sie viel im Parlament unterwegs sind, das hören Sie doch, das Gegrumme.
Ja, natürlich, man hört alles, aber ich muss ja nicht immer drüber reden. Also ich habe es sehr bedauert, dass viel zu viele öffentlich und laut über dieses Gegrumme geredet haben. Wir hätten es vielleicht intern klären sollen.
Das, was man nicht versteht, ist, warum man es ja sozusagen... Die eigene Verantwortung der SPD, wen sie am Ende vorne aufstellt. Ja, das geht mich ja genau genommen auch gar nichts an. Ich habe das zu respektieren. Und das tue ich ja selbstverständlich auch. Aber die Frage, warum man so einen Prozess so lange laufen lässt und für weitere Verunsicherung in einer ohnehin so unsicheren Phase sorgt, das habe ich nicht verstanden.
Also ich glaube, dass die Parteivorsitzenden in die Partei reingehört haben. Und natürlich, wenn man zwei Kandidaten hat, der eine ist in den Umfragen sehr beliebt, der andere ist der amtierende Kanzler. Das ist so. Der hat zwar eine Minderheit.
Schön, wie Sie das formulieren. Ja. Ich mag das. Ja, der eine ist sehr beliebt und der andere ist der Kanzler.
Nein, das ist der amtierende Kanzler.
Das ist richtig.
Die Werte, ich muss sie ja nicht schönreden. Das ist so. Aber dann die Entscheidung zu treffen, und ich habe die schon einmal mitgemacht, auch mit Martin Schulz, wo jemand sehr, sehr beliebt war und am Ende ist der Wahlkampf so ausgegangen, wie er damals ausgegangen ist. Also man muss das abwägen. Und ich verstehe, dass die Parteispitze da einen Prozess auch brauchte, das abzuwägen. Ja. Und am Ende hat sie die Entscheidung ja getroffen. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass sehr viele sich öffentlich geäußert haben. Es ist ein Zeitraum entstanden, wo natürlich viele diskutiert haben. Und natürlich Journalistinnen und Journalisten gerne mit.
Wir beobachten das, wir berichten darüber, wir versuchen es einzuordnen, zu erklären.
Ich verstehe
das. Wie sehr
hat
das Scholz beschädigt?
Ich weiß gar nicht, ob vielleicht, ich hoffe, dass beide nicht beschädigt sind, weil beide wirklich herausragende Sozialdemokraten sind. Und ich gehe davon aus, dass beide da jetzt auch nicht zerstritten sind, sondern im Gegenteil, beide für die Sache kämpfen, dass wir dieses Land wieder auch nach vorne bringen. Und darauf kommt es ja jetzt eigentlich an.
Richtig. Wir haben heute die Chance, Frau Baas, mal ein bisschen auch grundsätzlicher zu werden mit der Bundestagspräsidentin. Chance hat man nicht so oft. Und ich bin froh, dass wir das können. Ihr Vorgänger, Wolfgang Schäuble, hat vor 2 Jahren hier auf diesem Stuhl sitzend gesagt, die vielleicht größte Krise, die wir derzeit erleben, ist die Krise der Demokratie. Sie haben vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass mittlerweile, und das ist sehr interessant, wenn man das mal demografisch betrachtet, 70% der Weltbevölkerung leben nicht in demokratischen Systemen, sagten Sie. Ich habe die Zahl nicht überprüft, aber das ist eine sehr große Zahl. Wir merken, wie diese Demokratie, wie unser System unter Druck gerät. Wir merken, wie es uns irritiert, dass es in China beispielsweise ein autoritäres System gibt, in dem sich die Menschen aber ganz offensichtlich nicht danach sehnen, dass sie, oder viele nicht danach sehen, dass sie ein ähnliches System wie wir haben, sondern sagen, nee, für uns funktioniert das so. Es gibt andere Systeme, die sich sozusagen parallel dazu entwickeln. Und man hat nicht das Gefühl, dass wir oder dass die These von unserem System als dem überlegenen, dem besseren System so noch zu halten ist. Wenn man sich anschaut, wie jemand wie Trump sich auch dran macht, Amerika umzubauen, wenn man nach Ungarn schaut, wenn man nach Polen schaut, wenn man sieht, wie leicht auch die Einfallstore dann zu bespielen sind. Also du gehst ran an die Justiz, an die Verfassungsgerichte und dann bist du ganz schnell an dem Punkt, an dem das Ganze kippt. Und man merkt plötzlich, okay, jetzt geht's hier echt um was Existenzielles. Wie erleben Sie das im Parlament, auch in dieser Arbeit? Ich habe mir angesehen, die Zwischenrufe, die Sprache, all das hat sich sehr verändert. Das ist nicht mehr dieses alte Deutschland.
Mich beschäftigt das schon länger. Ich bin ja seit 2009 im Deutschen Bundestag und es hat sich in der Tat sehr verändert, auch sprachlich im Parlament. Es ist aggressiver geworden. Das ist das, was man auch außerhalb des Parlaments merkt, in der Gesellschaft. Es polarisiert sehr und das ist auch Spiegelbild letztendlich im Parlament. Und mich beschäftigt, ob wir so weitermachen können wie bisher mit unseren Abläufen. Denn es gibt immer noch eine sehr hohe Zahl, 80-90%, die sagen, sie finden die Demokratie, so wie sie ist, als Staatsform, als System sehr, sehr gut. Können sich aber mit den Institutionen nicht mehr identifizieren. Mhm. Und eine Institution ist auch der Deutsche Bundestag. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, darüber nachzudenken, wie wir Politik machen, wie wir debattieren, wie wir miteinander umgehen, auch im Parlament miteinander umgehen. Und das beschäftigt mich, weil wir auch Spiegelbild sind. Und ich ermahne immer meine Abgeordneten, respektvoll miteinander umzugehen. Also wir können uns in der Sache auch richtig heftig streiten. Aber diese persönlichen Angriffe, Diffamierungen und dass Ordnungsrufe als Trophäen im Internet benutzt werden und nicht zum Verhalten.
Das ist so?
Ja, das ist
also
zum
Teil
so. Also
man sammelt Ordnungsrufe wie Trophäen. Können Sie das mal mit einem Beispiel unterlegen?
Also wenn ich einen Ordnungsruf gebe, geht es in Social Media oft so, es ist ungerechtfertigt, die sozialdemokratisch gefärbte Präsidentin hat mal wieder mich bestraft, zu Unrecht natürlich. Also es sind so Beispiele, es führt nicht zu Verhaltensänderungen, sondern sie werden benutzt, um die Institution oder auch die Präsidentin, die diese Institution anführt, auch zu diskreditieren. Das findet in Social Media statt überwiegend und das potenziert sich sehr. Und man merkt das dann, dass es sich im Parlament widerspiegelt. Und,
das heißt, man legt es drauf an?
Man legt es zum Teil drauf an.
Wir schauen einmal kurz rein. Sie bei der Arbeit, um mal zu verstehen, was damit gemeint ist und was da tatsächlich passiert. Es ist wichtig, das mal zu verstehen. Einfach von den Abläufen her sehr interessant.
Herr Fahle, schauen Sie bitte auf die Uhr.
Sonst wird man Sie genau für das Gleiche verantwortlich machen, wie diese grün geführte Koalition des Verfassungsbruchs und der notorischen Lüge.
Punkt.
Danke.
Als Nächste hat das Wort für die SPD-Fraktion Katrin Michel. Herr Fahle, hören Sie auf, die Regierungsbank zu beschimpfen. Dafür kriegen Sie jetzt einen Ordnungsruf.
Danke für den Verweis auf den Safe Abortion Day. Der ist sehr wichtig und richtig und gut, dass das jetzt noch mal alle wissen. Wir haben ja auch noch das große Problem von Paragraph 218, der ja auch noch weg muss. Das haben Sie jetzt in eine Kommission vertagt als Koalition. Wie ist denn da der Umsetzungsstand? Wann wird die sich denn konstituieren und wann geht's richtig los? Vielen Dank.
Frau von Storch, Sie haben gerade Kindermörder reingerufen und dafür erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Ich erteile Ihnen für diesen Begriff einen Ordnungsruf. Niemand ist hier ein Kindermörder und die Kollegin schon gar nicht.
Und nochmal, wie Sie kommunizieren und wie Sie Angst auslösen, ist unterirdisch, ist zum Kotzen und der Schaden, den Sie damit auslösen, wird weit über Ihre Regierung hinauswirken.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor die Wörter Rotzen und Kotzen hier inflationär weiter gebraucht werden, bitte ich wirklich alle nochmal im Namen auch der Würde des Hauses, auch bei hitzigen Debatten vielleicht das zu unterlassen.
Herr Reichert, reißen Sie sich ein bisschen zusammen. Es gibt keinen Dialog hier am Rande. Ich entscheide das, weil ich hier die Sitzung leite und jetzt ist Ruhe. Jetzt ist Ruhe hier, ja. Hier geht's hier vorne weiter.
So, Ruhe im Karton. So, was kostet das? Ein Tausender, stimmt das?
Mm-mm.
Nein?
Das ist nur ein Ordnungsruf. Ein Ordnungsgeld ist ja, die nächste Eskalationsstufe.
Okay, verstehe. Also macht nochmal. Also Ordnungsruf kostet gar nichts?
Das wollen wir ändern. Wir wollen jetzt die Geschäftsordnung ändern. Dass wer 3 Ordnungsrufe innerhalb von 3 Sitzungswochen erhält, kriegt eine Geldstrafe automatisch.
Von?
Im Moment 1.000. Wir wollen erhöhen auf 2.000. Im Wiederholungsfall 4.000 Euro. Mhm.
Das ist interessant. Das muss ja. So pleite, wie wir gerade sind, kann alles helfen.
Ja. Ja, vor allen Dingen, das kann ich direkt abziehen. Ja. Also es wird gar nicht erst ausgezahlt. Das ist auch schön.
Genau. Ganz am Anfang, das, was wir da gesehen haben. Ja. Also der hält die Rede und geht dann an der Regierungsbank vorbei und beschimpft die. Haben Sie das gehört? Was wird dann gesagt? Da wird es dann richtig persönlich.
Ja, ich will das jetzt nicht wiederholen, weil ich habe auch hinterher mit ihm nochmal gesprochen. Hintergrund war, er ist wohl auch von der Regierungsbank angesprochen, was auch nicht erlaubt ist. Auch die Kabinettsmitglieder dürfen Abgeordnete nicht ansprechen. Es war so ein Geben und Nehmen von beiden Seiten. Er hat dann aber, wie gesagt, etwas unflätig mit der Kollegin da auf der Kabinettsbank gesprochen.
Mit wem? Wer war das?
Ich glaube, das war eine parlamentarische Staatssekretärin.
Okay. Und das geht quer durch alle Parteien, haben wir gerade gesehen.
Ja, das geht. Vor allen Dingen, das ist das Problem. Mhm. Dass, es ist nicht nur die eine Fraktion, sondern mittlerweile stachelt sich das hoch. Es ist wie eine Spirale,
genau.
Die irgendwie eskaliert. Mhm. Die einen diskriminieren, die anderen lassen sich das nicht gefallen. Und im Moment ist es wirklich so, sehr anstrengend, diese Sitzung zu leiten, weil man fast damit rechnet, vor allen Dingen jetzt gehen wir in eine Zeit, der nächste Wahltermin steht bevor. Steht zu befürchten, dass es noch stärker und noch härter geführt wird in den Debatten. Und insofern kann ich immer alle nur mahnen, weil ich auch sehr viele Bürgerbriefe bekomme, die sagen, ich kann mir das nicht mehr angucken. Das ist schlimmer als im Kindergarten, ja. Also anwidern, ja, kann man fast so sagen, es stößt sie auf jeden Fall ab. Und das finde ich dramatisch. Also ich möchte, dass die Menschen die Debatten sehen, dass da die Argumente ausgetauscht werden, dass auch sichtbar wird, wo die Unterschiede zwischen den Parteien sind.
Genau.
Das ist das, wofür wir da sind. Und dass wir am Ende aber auch Gesetze beschließen, die für die Menschen da sind. So, und sie nehmen nur wahr, die beschimpfen sich gegenseitig, die haben keinen Respekt mehr untereinander. Ich kriege ganz viele Bürgerbriefe, wo drin steht, ich gucke mir das nicht mehr an. Das ist kein Parlament, das ist schlimmer als im Kindergarten.
Mhm.
Schlimmer als auf dem Schulhof.
Mhm. Es gibt ein paar große globale Themen, die bei Ihnen da natürlich auch ankommen. Und über 2 davon würde ich gerne mit Ihnen einmal reden. Sie reden auch manchmal selber, Sie ergreifen dann das Wort. Und in dem Fall geht es um den Terror der Hamas. 7. Oktober ist das Stichwort. Und die Konsequenzen daraus. Wir hören einmal kurz rein.
Für Israels Sicherheit einzutreten, gehört zur historischen Verantwortung, die uns Deutschen aus der Shoah erwächst. Der 7. Oktober war eine Zäsur für die Menschen in Israel, für die gesamte Region, für die Jüdinnen und Juden in aller Welt. Der 7. Oktober bedeutet auch einen tiefen Einschnitt für das Miteinander hier bei uns. In Deutschland hat sich Antisemitismus hemmungslos Bahn gebrochen. Auf den Straßen, in den sozialen Medien, sogar an Universitäten. In einem neuen Ausmaß, das ich mir nicht hätte vorstellen können. Viele Jüdinnen und Juden zweifeln an einer Zukunft in Deutschland. Das ist niederschmetternd. Unser Land gründet auf dem Versprechen nie wieder. Nie wieder Judenhass in Deutschland.
So, der Begriff der Staatsräson, haben wir auch hier häufig drüber gesprochen, den kreist gerade sehr viel. Ich habe die Debatte in Amerika sehr genau mitgekriegt. Wie sehr wurde diese deutsche Staatsräson in den letzten Monaten auf die Probe gestellt? Wie schwer ist das?
Ich glaube, das ist sehr schwer auch zu differenzieren, weil oft unterstellt wird, wenn man zum Staat Israel steht und Jüdinnen und Juden in Schutz nimmt, insbesondere in Deutschland, weil wir stolz darauf sein können, dass überhaupt so viel jüdisches Leben in Deutschland wieder möglich ist nach dem Holocaust. Und auf der anderen Seite aber das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen sieht. Das polarisiert sehr. Und Ursache und Wirkung wird oft verschoben oder Täter-Opfer wird oft verschoben. Und das ist sehr schwer auch auszuhalten. Ich bin viel in Schulklassen unterwegs, auch in Duisburg.
Hoher Migrationsanteil?
Ein hoher Migrationsanteil, wo vielleicht in Familien auch ganz anders debattiert wird. Ich stoße aber immer auf viel Verständnis, wenn ich beide Seiten zumindest sehe. Also was ist der Ausgangspunkt? Der 7.10., eine Terrororganisation der Hamas, die den Staat Israel vernichten will und wir dazu stehen. Wir haben da als Deutsche eine besondere Verantwortung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Palästinenserinnen und Palästinensern erlaubt, auf deutschen Straßen zu demonstrieren, wenn es nicht antisemitisch ist, sondern das Leid der Menschen zu sehen im Gazastreifen ist ja auch für viele unerträglich, diese Bilder zu sehen. Trotzdem muss man immer sagen, vorwegschicken, was ist Ursache und was ist am Ende Wirkung. Und natürlich ist das schwer auszuhalten für viele. Das kann ich nachvollziehen. Die Bilder einfach zu sehen, auch für einen selbst, wenn man die Bilder sieht.
Ja, die Glaubwürdigkeit ist das Thema, ne? Ja. Das sozusagen ein bisschen, finde ich, im Moment über fast jedem politischen Gespräch steht, auch heute Abend. In dem Zusammenhang, und ne, es ist eine Sache sozusagen, sich hinzustellen und an die deutsche Geschichte zu erinnern, die deutsche Staatsräson zu bemühen und so weiter. Aber es ist eine ganz andere Sache dann im politischen Geschäft, im politischen Alltag, zum Beispiel mit dem Haftbefehl für Benjamin Netanyahu umzugehen.
Ja.
Wie sollten wir damit umgehen? Muss dieser Mann damit rechnen, wenn er deutschen Boden betritt, festgenommen zu werden? Und sollte er festgenommen werden?
Also zumindest habe ich jetzt die Außenministerin gehört, die sagt, es gibt einen Gerichtshof. Wir haben
halten uns an Recht und Gesetz, sagte sie. Ne? Ja. Das war ein sehr klarer Satz, fand ich in dem Zusammenhang.
Auf der anderen Seite muss man, also ich bin zwiegespannt, auf der anderen Seite muss man sehen, auf der anderen Seite ist er der Repräsentant eines demokratischen Staates, der permanent angegriffen wird. Und auf der anderen Seite gibt es Menschenrechtsverletzungen, ja oder nein? Wir haben eine wertebasierte Außenpolitik. Das steht so in der Diskussion, in der Waage. So, was, wenn wir den Gerichtshof anerkennen, müssen wir tun.
Und den wir auch unter anderem deswegen so unterstützen und anerkennen, mit Blick auf diese deutsche Geschichte.
Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch die Situation, wem spielt das jetzt in die Karten? Letztendlich politisch. Also das ist schwer auseinanderzuhalten. Also wenn ich sehe, dass Orban sagt, er kann gerne zu mir kommen und mich interessiert dieser Haftbefehl nicht. Auch Putins Haftbefehl, der ja in Rede steht, interessiert mich nicht. Ich finde, das sind so zwei Dinge, da muss man jetzt sehr aufpassen, wie man da agiert.
Sie sind zwiegespalten.
Ja, weil auf der einen Seite, wir haben eine wertebasierte Außenpolitik und die finde ich auch richtig. Und das ist auch übrigens aus unserer Geschichte heraus, dass wir gesagt haben, nie wieder Menschheitsverbrechen. Mhm. Völkerrecht muss gelten. So, und dass es einen Gerichtshof gibt, der sich damit befasst, ist, die Frage ist, wie ist er besetzt? Da kann man jetzt heute, da streiten ja viele gerade drüber, ob das alles...
Empfinde ich irgendwie, ich weiß, ich bin kein Jurist, aber ich empfinde das als Nebelkerzen
nicht.
Zum Teil. Ja,
also ich auch nicht, ich finde, wir haben einen Gerichtshof und wenn wir ihn anerkennen, dann ist man letztendlich auch verpflichtet, gibt es Haftbefehle, die dann auch anzuerkennen. Im Hintergrund, deswegen bin ich zwiegespalten, politisch auf anderen Ebenen läuft, dass auch bei anderen, wie bei Putin zum Beispiel, Menschenrechtsverletzungen nicht anerkannt werden und dann plötzlich Netanyahu da mit vermengt wird, das ist schwierig.
Zwei Haftbefehle, einen gegen Putin, einen gegen Netanyahu. Als Beobachter nur von außen sehe ich zwei Dinge. Ich sehe, dass vom Zeitpunkt des Antrags für diesen Haftbefehl für Putin bis zum Haftbefehl sind genau 3 Wochen vergangen. Bei Netanyahu hat es sehr lange gedauert. Und das hat auch mit der Tatsache zu tun, dass man in Gaza sehr schwer ermitteln kann. Es geht darum, dass man sehr lückenlos belegen muss, worum es da geht, ob Kriegsverbrechen begangen worden sind oder nicht. Es hat aber nicht nur damit zu tun, offenbar. Es hat offenbar auch damit zu tun, dass auch Deutschland interveniert an entsprechenden Stellen und sehr viele Anträge stellt, weil es offenbar nicht im deutschen Interesse ist, dass dieser Haftbefehl zustande kommt. Und jetzt stehen wir vor dieser Situation. Jetzt Gedankenspiel. Es gibt da dieses Flugzeug auf dem Weg nach Berlin. Und an Bord sind neben den Piloten diese beiden Menschen. Putin und Netanyahu. Beide mit Haftbefehl gesucht. Und jetzt landen die in Berlin.
Ich kann es mir, also Gedankenspiel, ja, ich kann es mir aber schlecht vorstellen gerade.
Aber in der Theorie würde jeder deutsche Politiker sofort sagen, Putin festnehmen. Ist ja auch so geäußert worden. Jetzt steigt Netanyahu aus dem Flugzeug. Was
ja,
machen wir dann?
Ich kann, das ist ja das, was die Außenministerin sagt. Ich kann ja schlecht differenzieren. Der eine ist, ne, also natürlich muss es ein Gerichtsverfahren geben und die Vorwürfe, die da im Raum stehen, müssen erstmal belegt werden. Also ich bin jetzt auch keine Juristin.
Ja, aber die sind ja, das ist ja, ja jetzt ein Haftbefehl.
Insofern,
das hat ja das
kann
Gericht
ich mir nicht
gemacht.
Vorstellen,
ja,
dass der gemacht, eine, also das ist dann, dass der eine dann festgenommen wird und der andere nicht. Ich kann mir das schwer vorstellen.
Warum? Also was Sie im Grunde sagen, ohne es deutlich auszusprechen, wir müssten sie beide festnehmen.
Wenn man den Gerichtshof anerkennt, kann ich nicht sagen, für den einen gilt es und für den anderen nicht.
Doppelte Standards.
Doppelte Standards.
Wie haben Sie diese Pressekonferenz von Steffen Hebestreit, dem Sprecher des Kanzlers, wahrgenommen in diesen Tagen zu dem Thema?
Ja, also ich habe es nur gelesen, ich habe es selbst nicht gesehen. Er ist gefragt worden. Ich glaub,
wollen wir einmal kurz reinschauen? Kleiner ja. Zusammenschnitt. Ja. Das ganze Drama ging über, ich glaube, fast eine halbe Stunde. Und so spielte sich das ab. Wir schauen einmal kurz rein.
Wir haben ja deswegen eine Erklärung gemacht, die beiden Bedingungen, über die wir sprechen, gerecht werden müssen. Das ist einerseits die Bedeutung des Internationalen Strafgerichtshofes, den wir sehr unterstützen, und andererseits die von Ihnen angeführte geschichtliche Verantwortung. Und insofern ist auch im Lichte dieser beiden Aspekte ist diese Sprechererklärung oder ist die Erklärung zu sehen.
Kann man das so interpretieren, dass die Bundesregierung alles verhindern wird, dass es dazu kommt, einen israelischen Minister, also den israelischen Ministerpräsident Netanyahu in Deutschland zu verhaften? So liest sich das doch.
Das sind jetzt Interpretationen, die Sie diesem Text entnehmen. Ich verweise immer auf diesen Text und das ist die Grundlage unserer Arbeit. Ich könnte mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen, dass wir auf dieser Grundlage Verhaftungen in Deutschland durchführen.
Dieser Pressemitteilung entnehme ich keinen Hinweis, wie die Bundesregierung sich verhält.
Hat sich denn wirklich niemand im Bundeskanzleramt oder im Auswärtigen Amt Gedanken gemacht, was für Konsequenzen das haben wird? Warum muss man das jetzt noch prüfen?
Ich verstehe Ihre Frage nicht.
Es war ja klar, dass das hätte passieren können und dass es sogar wahrscheinlich ist, dass es passieren wird.
Naja, das ist die Frage, ob es wahrscheinlich ist, aber da besteht ja gar keine Eile.
Jetzt weiß ich, können wir alle hier 10-mal fragen, wird es wahrscheinlich keine andere Antwort geben, aber es ist keine Antwort.
Ich finde schon, aber da können wir auch unterschiedlicher Meinung sein.
Ja. Glaubwürdigkeit.
Es ist wirklich schwer, weil wir wirklich eine Verantwortung für den Staat Israel haben, der von allen Seiten angegriffen wird
aber
und die letzte
ja
Demokratie in dieser
Israel.
Region ist.
Frau Bastschul, ich will Sie nicht unterbrechen, aber da geht es nicht um den Staat Israel. Es geht auch nicht darum, dass irgendjemand den Staat Israel in Frage stellt und schon gar nicht die Existenz des Staates Israel, sondern da geht es um diesen konkreten Politiker und um die Frage einer ganz bestimmten Kriegsführung, um nichts anderes. Und deutsche Staatsräson habe ich immer so verstanden, dass wir es so begreifen, wenn der Staat Israel angegriffen wird, dann ist es so, als wäre quasi Deutschland die angegriffene Partei und dann setzen wir uns dafür ein.
Und hat das Recht, sich zu verteidigen.
Aber ist es nicht ein gefährlicher Pfad, den man da beschreitet, wenn man sagt, das gilt dann auch so. Boris Rhein hat es in dieser Woche, glaube ich, gemacht, der hessische Ministerpräsident, der sagte, diese Staatsräson gilt selbstverständlich für Israel und selbstverständlich auch für jeden Spitzenpolitiker, Regierungsmitglied dieser israelischen, dieses Landes von Israel. Und da dachte ich, nee, da müssen wir doch sauber trennen.
Ich finde es schwierig, wenn ich einen Strafgerichtshof anerkenne. Mhm. Und das hat ja geschichtliche Gründe, warum wir ihn anerkennen. Mhm. Und dann wird ein Haftbefehl ausgesprochen. Natürlich muss man dann klären, gab es Menschenrechtsverletzungen. Das ist alles dann ein Gerichtsverfahren.
Genau.
Aber ich kann nicht differenzieren. Also ich glaube, Putin und Netanyahu jetzt zu vergleichen, also dass man sich gegen die Hamas, gegen die Terroristen verteidigt, ist, glaube ich, noch auch etwas anderes. Die Frage ist, mit welchen Mitteln? Und wir haben immer betont...
Genau. Er hat ja nicht nur das Recht, sich zu verteidigen,
er
hat die Pflicht,
hat
sein
auch
Land
die Pflicht,
gegen Terroristen
aber
die,
wir
zu
haben
verteidigen.
Auch immer gesagt, das Völkerrecht muss geachtet werden. So, wenn ich das sage, dann hat,
steht
das,
sogar in unserer Verfassung,
dann hat das Konsequenzen. Und deswegen finde ich es schwierig zu sagen, ich differenziere jetzt, den würde ich festnehmen und den anderen nicht.
Okay, also Sie können es nicht aussprechen, aber ich habe verstanden, was Sie meinen. Müsste sich der Kanzler da klar äußern? Wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie?
Das muss der Kanzler entscheiden.
Auch das ist eine klare Aussage. Sie verstehen, warum ich diese Fragen stelle. Ich weiß, ich quäle Sie damit gerade, Frau Baas, aber mir geht es um einen anderen Punkt.
Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, weil natürlich auch wir eine Polarisierung haben und es geht darum, ist Politik so, wie wir sie machen?
Genau.
Ist ja das, was mich auch umtreibt.
Ist sie glaubwürdig? Ist sie
glaubwürdig.
Das ist der Punkt.
Und
die
holen
doppelten
wir
die Standards.
Genau.
Und die Glaubwürdigkeit des Westens, des Systems, wie wir es kennen.
Ja, und der Westen ist herausgefordert. Die Demokratien sind herausgefordert. Trotzdem sage ich, wir dürfen aber auch nicht mit erhobenem Zeigefinger den anderen erklären, wie die Welt funktioniert.
So,
und das ist auch ein Punkt, der mir wichtig ist. Mhm. Also wir können, wir haben eine tolle Demokratie, wir machen ja alles richtig und ihr müsst euch an uns orientieren. Das wäre genauso falsch, das wäre belehrend. Mhm. Und das ist für mich auch keine Diplomatie am Ende, wo ich auch mit Menschen an einem Tisch zusammensitzen muss und Lösungen oder Herausforderungen auch international aushalten muss und auch im Gespräch bleiben muss. Deshalb es darf nie belehrend sein. Oder wir dürfen auch nicht sagen, das, was wir haben, ist ideal. Aber es muss schon irgendwie, finde ich, auch zusammenpassen.
Es muss konsistent sein.
Genau. Und deshalb, diese Pressekonferenz, ich glaube, er hat sich genauso schwer getan, wie ich mich schwer tue, weil das Thema wirklich nicht einfach zu lösen ist. Es gibt da vielleicht auch nicht ganz immer schwarz oder weiß, sondern vielleicht gibt es dazwischen auch ein bisschen grau.
Aber Sie verstehen meinen Anspruch.
Der treibt auch mich ja auch um.
Ja.
Wie machen wir Politik? Wie glaubwürdig sind wir? So. Widersprechen wir uns permanent?
Ja.
Und merken das die Menschen? Und warum wird die Wahlbeteiligung geringer? Oder warum werden dann eher Extreme gewählt, weil man sagt, das will ich so nicht mehr. So, deshalb beschäftigt mich das natürlich.
Ja.
Und ich verstehe auch Ihren Ansatz. Aber trotzdem sind die Themen auch nicht immer so einfach mit Schwarz oder Weiß zu beantworten.
Das verstehe ich. Aber es ist genauso, wie Sie sagen, wenn wir sozusagen jetzt gerade tatsächlich um ein System kämpfen und um Glaubwürdigkeit. Und das ist, finde ich, das einzige Gut, das wir am Ende haben. Also, weiß ich, Softdrinks sind es nicht, sondern am Ende geht es darum, ob wir glaubwürdig sind in dem, was wir tun. Und wenn wir sozusagen jeden afrikanischen Warlord sofort vor diesen Gerichtshof zerren und sagen, du hast aber üble Dinge getan und haben damit auch gar kein Problem, dann zeigen die jetzt auf uns und sagen, wenn es euch nicht mehr passt, dann habt ihr plötzlich ein Problem. Und ganz sozusagen spitze Zähne. Eine Frage noch zum Schluss, Frau Baas. Sie haben gesagt, Sie haben was sehr Schönes über Duisburg gesagt. Ich habe eingangs Ihre Biografie erwähnt. Und mir ist die aus verschiedenen Gründen sehr sympathisch. Sie haben gesagt, ich versuche eigentlich in fast jeder Rede einmal Duisburg einzubauen. Was ich mag.
Es klappt nicht immer.
Und wenn ich weiß, ich werde in Duisburg auf etwas angesprochen,
dann
ist das Thema ernst.
Ja.
Was ist das letzte Thema? Ist es ThyssenKrupp?
Im Moment ist es natürlich ThyssenKrupp. Ja.
Mhm. Was passiert da gerade? Und was können Sie den Leuten sagen? Da stehen 5.000 Jobs, glaube ich, im Raum, um die es jetzt geht.
Insgesamt 11.000.
Insgesamt 11.000, aber am Standort in Duisburg, wie viele?
Warum? Ja, das Schlimme ist, wir wissen es nicht genau, sondern es sind jetzt erste Zahlen. Es gibt überhaupt kein richtiges Konzept. Wir haben den Eindruck, wenn ich sage wir, weil da bin ich schon an der Seite der Belegschaft, bin da auch viel vor Ort. Ich werde auch morgen sicherlich wieder vor Ort sein, weil jetzt der Gesprächsbedarf hoch ist. Mhm. Und was die erwarten, ist, dass wir jetzt als Politik helfen und unterstützen. Und wir diskutieren schon lange über Strom- oder energieintensive Industrie. Und die braucht Unterstützung, sei es bei Energiepreisen, bei Netzentgelten und. So, und ich merke immer, wenn etwas ernst wird, und da kämpfen die Leute und ihre Familien um ihre Existenz. Und da kommt ein neuer Vorstand, der sagt, die Stahlsparte brauchen wir nicht mehr. Und Stahl ist aber ein Produkt, das brauchen wir in Zukunft auch. Ist ja nichts, was irgendwie nicht mehr gebraucht wird. Und wenn wir diese Grundstoffindustrie abgeben an andere Länder, da kann ich nur verwarnen. Und deswegen ist das so brenzlig gerade da. Also da brennt die Luft gerade in Duisburg.
Absolut, ja.
Weil wir immer wieder, also ich weiß gar nicht, wo wir als Stadt oder auch die Menschen in dieser Stadt nicht in permanentem Strukturwandel leben.
Genau.
Und jetzt hat die Stadt gerade so ein bisschen sich da rausgekämpft, aus ihren Schulden rausgekämpft und jetzt wieder ein Rückschlag. Und das nimmt die Leute mit, die wirklich anpacken, die immer sagen, ich warte nicht, dass mir einer hilft, sondern wir packen selber an. Und jetzt sind sie aber in einer Phase, wo sie sagen, wir können nicht mehr. Wir brauchen jetzt auch Hilfe von außen. Und das ist jetzt relevant.
Das heißt, der Staat muss helfen, der Staat muss einspringen und im Zweifel dafür sorgen, dass dieser deutsche Stahl, der ja so, das ist ja das Thema dahinter, nicht mehr wirklich konkurrenzfähig ist, dass der aber dennoch weiter produziert wird.
Ja, vor allen Dingen überall braucht man Stahl. Das ist ja ein Werkstoff, den wird man auch in Zukunft noch brauchen. Das ist ja jetzt kein Produkt, wo man sagt, das ist in 3 Jahren, brauchen wir das nicht mehr oder in 10. Sondern wir werden, wenn wir das verlieren hier, ich weiß, was da alles dranhängt, das ist auch kein unkompliziertes Thema, aber dann werden wir uns abhängig machen, ähnlich wie wir in Russland abhängig waren von Gas und Öl, werden wir uns abhängig machen von anderen Ländern. Und dann kann es auf lange Sicht auch wieder teuer werden, wenn es nur, wenn wir importieren müssen, den Stahl, den wir brauchen für Automobile, für alles Mögliche, für Häuser, für alles, was wo Stahl drin steckt, hier im Studio wahrscheinlich auch eine Menge Stahl. Mhm. So, wenn wir das uns da in die Hände anderer Länder begeben, die vielleicht nicht demokratisch regiert werden, dann machen wir uns wieder abhängig von anderen. Und das kann sehr, sehr teuer in der Zukunft werden. Deshalb muss dieser Staat jetzt überlegen, die Politik jetzt überlegen und nicht erst warten, bis die Wahl im Februar rum ist, sondern jetzt überlegen, wie man dieser Branche helfen kann. Nicht nur dem Stahl, sondern auch Automobile. Da hinten sind ja gerade mehrere.
Genau, das ist der Punkt.
Das ist ja der
Auf
Punkt,
so vielen Feldern scheitert da gerade ein deutsches Erfolgsmodell.
Und das ist die Frage, wollen wir noch Industriepolitik hier in Deutschland machen, ja oder nein? Und unter welchen Bedingungen?
Das ist die offene Frage. Danke Ihnen sehr, Frau Bass. War interessant. Hoffe, wir sehen uns irgendwann bei nächster Gelegenheit wieder. Hätte noch sehr viele Fragen an Sie. Wir sollten das bei Gelegenheit fortsetzen. Danke Ihnen sehr. Nichts für schwache Nerven, Politik in diesen Zeiten. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.